Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Heute hören Sie die zweite Sendung aus der achteiligen Reihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniums-Entwicklungsziele oder Millenniums-Development-Goals der Vereinten Nationen, kurz MDGs, an und erweitert diese Entwicklungsziele nun auch mit Nachhaltigkeitszielen. Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 Sustainable Development Goals SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Im Fokus stehen dabei Maßnahmen, die alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor Ort, also in ihren Ländern, konkret umsetzen können. Die Agenda 2030 zielt insbesondere darauf ab, dass der globale Norden und Süden im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung stärker zusammenarbeiten müssen. So heißt es in Ziel 17, dass die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbelebt werden soll, und Ziel 10 fordert, die Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten zu verringern. Wir wollen heute darüber sprechen, welchen Beitrag im Sinne der Agenda 2030 leistet die Bundesregierung. Welchen Beitrag kann eine Kommune wie München leisten? Und was eine engagierte Stadtgesellschaft? Insbesondere schauen wir dabei heute auf den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Mit Heike Spielmanns, Geschäftsführerin von WENRO, das ist der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen, sprechen wir über den Etat des Entwicklungsministeriums, der im Haushalt 2019 vorgesehen ist, sowie über die Agenda 2030 und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Dann schauen wir auf München. Dort gibt es seit ein paar Jahren ein Unternehmen, das die ganze Schokoladenproduktion im Herkunftsland, nämlich Ghana, abwickelt. Bislang wird Geld mit der Kakaobohne hierzulande bzw. im reichen Norden verdient. Das will Fair Afrique ändern, sodass ein großer Teil der Wertschöpfung im Land des Rohstoffs verbleibt und noch dazu neue Arbeitsplätze entstehen. Als nächstes wollen wir Ihnen die Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München vorstellen. Denn auch die Stadt ist international im Sinne der Agenda 2030 tätig. Solidarität mit Griechenland heißt es im nächsten Beitrag. Eine Aktion aus München unterstützt Kleinbauern, Kooperativen und die Flüchtlingshilfe in Lesbos. Das Sozialforum München und das Evangelische Migrationszentrum im Griechischen Haus haben in Kooperation mit zwei Genossenschaften Olivenöl von Kleinbauern und Kooperativen aus dem griechischen Daras nach München gebracht. Schon mal vom Münchner Nord-Süd-Forum gehört? Mit ca. 60 Mitgliedsgruppen und Vereinen ist das Nord-Süd-Forum der größte lokale Zusammenschluss von Eine Weltgruppe Bayerns und eines der größten bundesweit. Wir stellen den Verein vor. Und zum Schluss gibt es ein Interview mit Dr. Pedro Morazan, Entwicklungsexperte beim Südwind-Institut. Mit ihm sprechen wir über ein Feld der Entwicklungszusammenarbeit, das oft hinten runterfällt. Dabei hat es ein riesiges Volumen. Migrantinnen und Migranten, die im globalen Norden leben, haben 2017 ca. 600 Milliarden Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen und damit 800 Millionen Menschen im globalen Süden erreicht. Am 6. Juli hat die Bundesregierung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 veröffentlicht. Demnach soll sich der Etat des Bundesentwicklungsministeriums BMZ um 284 Millionen Euro auf 9,7 Milliarden Euro erhöhen. Klingt doch eigentlich positiv. Viel zu wenig, der Bedarf sei viel größer, sagt hingegen WENRO. Das ist der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. Auch die Mittel für die Zivilgesellschaft stagnierten, kritisiert der Verband. Entwicklungsminister Müller, CSU, hat zudem die geplanten Kürzungen ab 2020 kritisiert. In der Wochenzeitung Zeit hat er darauf hingewiesen, dass laut mittelfristiger Finanzplanung der Haushalt seines Ministeriums ab 2020 sogar um 1 Milliarde Euro pro Jahr gekürzt werden soll. Das sei inhuman, Menschen in Krisenländern allein zu lassen, stellte er fest. Hat Müller recht, wenn er kritisiert, dass alle davon reden, Fluchtursachen zu bekämpfen, und wenn es darauf ankommt, heißt es Pustekuchen? Das habe ich von Heike Spielmanns, Geschäftsführerin von WENRO, wissen wollen.
Ja, da hat er absolut recht. Es ist nicht zu verstehen, warum die Bundesregierung hier nicht mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellt. Der Bedarf ist enorm, er ist riesig. Die Bundesregierung hat die Agenda 2030 mit unterzeichnet und unterstützt also eine nachhaltige, gerechte Entwicklung weltweit und muss dann auch bereit sein, entsprechend Mittel einzusetzen. Die Bundesregierung hat auch sich nochmal zum 0,7%-Ziel bekannt. Das heißt, dass sie 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit vorsehen will. Das ist jetzt im Koalitionsvertrag der Regierung nochmal wieder festgehalten. Aber mit diesen Mitteln wird das eben bei weitem nicht erreicht. Wir haben als Henro eine Studie in Auftrag gegeben und errechnet, wie viel Mittel denn gebräucht werden. Und da reden wir über einen Betrag von zusätzlich 6 Milliarden und nicht 284 Millionen.
Wo fehlt denn das Geld besonders? Wo muss denn in Ihren Augen dringend nachgebessert werden?
Es gibt viele Basisleistungen, die in zahlreichen Ländern nicht ausreichend vorhanden sind. Das fängt an von einer Gesundheitsversorgung für die Menschen vor Ort. Es fängt an mit Bildung. Grundbildung ist weiterhin ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Entwicklungszusammenarbeit. Auch wenn der Minister sehr stark von beruflicher Bildung und von Arbeitsplätzen spricht, ist weiterhin ein großer Bedarf in der Grundbildung vorhanden. In der ländlichen Entwicklung, in der Landwirtschaft, Kleinbauern darin zu unterstützen, dass sie von ihren Erträgen auch leben können. Das sind ganz zentrale und wichtige Bereiche, wenn man Armut und Hunger in der Welt bekämpfen will.
Sie haben auch insbesondere kritisiert, dass die Gelder für Nichtregierungsorganisationen stagnieren, die damit ihre Partner im globalen Süden unterstützen. Warum sind diese Gelder in Ihren Augen so wichtig?
Das ist überhaupt nicht verständlich aus unserer Sicht, gerade jetzt in der heutigen Zeit bei der Zivilgesellschaft die Unterstützung nicht zu verstärken. Wir beobachten einen weltweiten Trend, dass Handlungsräume von Zivilgesellschaft immer mehr eingeschränkt werden. Die Demokratie ist insgesamt auf dem Rückzug, kann man sagen, und es gibt zunehmend Länder, die eben das Engagement von Bürgern unterdrücken und stark einschränken. Und gerade in so einer Situation ist es sehr, sehr wichtig, dass die Organisationen in den Ländern entsprechend auch Unterstützung bekommen, dass eine Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen hier in Deutschland mit Partnerorganisationen im Süden ermöglicht wird und weiter ausgebaut wird. Auch wenn wir an Fragen denken wie Rechtsstaatlichkeit, Good Governance, also eine gute Regierungsführung in Entwicklungsländern, dann ist es sehr wichtig, dass vor allen Dingen die Menschen in den Ländern selber und die Zivilgesellschaft dort auch ihre Regierung zur Rechenschaft ziehen kann. Dafür müssen sie gestärkt werden, dafür brauchen sie Unterstützung und das ist das, was eben deutsche Nichtregierungsorganisationen hauptsächlich tun in ihrer Arbeit. Insofern ist es gerade jetzt aktuell nicht verständlich, warum. Es gibt eben insgesamt zu wenig Aufwüchse, das ist schon klar, aber warum dann von den wenigen Mitteln nicht die Zivilgesellschaft auch profitiert, das ist nicht nachvollziehbar.
Jetzt haben Sie ja die internationale Zielvorgabe schon erwähnt, dass 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit verwendet werden sollen. Und Sie haben gesagt, es fehlen im Haushalt, wenn das erreicht werden soll, 6 Milliarden Euro. Gibt es eigentlich Länder weltweit oder auch hier in Europa, die diese Zielvorgaben von 0,7% erreichen?
Ja, es gibt immer einzelne Länder. Die Zahlen legt die OECD vor, die das immer errechnen im Nachhinein, weil das ist ja gekoppelt an das Bruttonationaleinkommen, also an die Wirtschaftsleistung eines Landes. Und für 2017 zum Beispiel waren das Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Schweden und England.
Aber doch insgesamt gesehen doch sehr wenig und dann fehlen natürlich ein Haufen Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, insgesamt natürlich zu wenige, weil es eine Aufgabe ist der industrialisierten, entwickelten Länder, dafür zu sorgen, dass dieser Ausgleich in der Welt geschaffen wird. Also eine Teilung, eine weiterhin bestehende Aufteilung in sehr, sehr arme Länder und sehr, sehr reiche Länder ist einfach nicht zukunftsfähig, wie wir jetzt an vielen Stellen merken.
Jetzt würde ich einen kleinen Schwenk machen wollen hin zur Agenda 2030, die Sie ja auch schon erwähnt haben. Ein Schwenk auch zu den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung. Die wurden ja Ende 2015 in der UNO-Vollversammlung verabschiedet und sind Anfang 2016 in Kraft getreten. Viele wissen ja noch gar nicht eigentlich, was es mit diesen Zielen auf sich hat. Da geht es um Armut beenden, Ernährung sichern, Bildung für alle, Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige Energieversorgung, vieles, vieles mehr. Es dreht sich nicht alles um Umwelt, das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, wenn Sie den Begriff Nachhaltigkeit hören, sondern es geht auch um Soziales, es geht um Ökonomie. Und da hat sich auch Venro in den letzten Monaten zur Agenda immer wieder zu Wort gemeldet und zum Beispiel begrüßt, dass sich die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag zu den Zielen der Agenda 2030 und zum Pariser Klimaabkommen bekennt. Sie haben aber kritisiert, dass die Koalition inhaltlich zu vage geblieben ist im Koalitionsvertrag und dass die Verabredungen hinsichtlich der Entwicklungs- und Klimafinanzierung nicht ausreichend seien. Jetzt sind wir circa 5 Monate später. Jetzt zeichnet sich ja vielleicht der Kurs der GroKo schon eher ab. Was lässt sich denn erkennen? Welchen Kurs schlägt die Bundesregierung ein?
Naja, insgesamt kann man ja sehen, dass die Bundesregierung sich weiterhin sehr schwer damit tut, einen tatsächlich nachhaltigen Weg einzuschlagen. Also wenn wir nur an die Klimapolitik denken, die Herausforderung, CO2 zu reduzieren in Deutschland, es ist ja ein Armutszeugnis, dass die Bundesregierung eingestehen muss, dass die Ziele, die für 2020 gesetzt waren, nicht erreicht werden können. Jetzt wird darauf gesetzt, dass dann der Zeithorizont 2030 gelten soll, die Ziele bis dahin erreicht werden soll. Aber wenn wir sehen, ich sag mal, was das auch für ein Eiertanz ist, zum Beispiel um den Kohleausstieg und wie schwer sich auch die Parteien da in den Koalitionsverhandlungen schon damit getan haben, zum Beispiel ein Datum festzulegen für einen Kohleausstieg in Deutschland, dann sehen wir, dass das noch lange keine nachhaltige Entwicklung ist. Sie haben auch richtig darauf hingewiesen, es geht nicht nur um Klima und es geht nicht nur um Umweltfragen, sondern es geht auch um sozialen Ausgleich. Das ist ja ein ganz wichtiges Prinzip in der Agenda 2030. Leave no one behind, also auf Deutsch niemanden zurücklassen. Das bedeutet auch zum Beispiel für stärkeren sozialen Ausgleich und mehr Gerechtigkeit auch in Deutschland zu sorgen. Nicht nur im Weltmaßstab, sondern auch innerhalb des Landes.
Gibt es denn Ressorts in der Bundesregierung, bei denen die Agenda 2030 eine wichtige Rolle spielt? Und gibt es Ressorts, wo die Agenda überhaupt nicht vorkommt? Weil eigentlich ist es ja so eine Querschnittsaufgabe, die Agenda 2030 in allen Ressorts und Handlungsfeldern unterzubringen. Ja. Wie geht die Bundesregierung damit um?
Also es gibt 2 Ressorts, die traditionell sehr eng mit der Agenda 2030 zu tun haben und schon in der Entwicklung da die Federführung für die Bundesregierung hatten. Das ist einmal das Umweltressort und eben das BMZ, also das Entwicklungsressort.
Ich sag mal die üblich Verdächtigen.
Das sind die üblichen Verdächtigen, denen es auch sozusagen aus der eigenen Daseinsberechtigung heraus ein Anliegen ist, tatsächlich auch eine Nachhaltigkeitspolitik zu betreiben. Andere Ressorts in der Regierung sind da noch relativ weit von weg. Die Bundesregierung hat sich auf den Weg gemacht. Es gibt mittlerweile sogenannte Nachhaltigkeitskoordinatoren in den Ressorts, also in jedem Ministerium. Eine Person, die dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass die Politik des jeweiligen Ressorts stärker auf Nachhaltigkeit und die Agenda 2030 ausgerichtet ist. Aber man muss sagen, dass das alles noch sehr am Anfang ist. Und ja,
ich habe ja auch
Wirtschaftsministerium, sage ich jetzt mal, oder auch ein Agrarministerium mit ihrer Politik eben auch noch sehr weit von einer nachhaltigen Politik entfernt sind.
Jetzt haben Sie von Nachhaltigkeitskoordinatoren gesprochen, davon habe ich noch nie was gehört und ich hatte auch im Vorfeld bis vor kurzem noch nichts von einer bundesdeutschen Nachhaltigkeitsstrategie gehört. Das war mir auch völlig neu, dass sowas überhaupt existiert. Können Sie kurz sagen, was das ist?
Die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine Strategie der Bundesregierung. Die gibt es schon lange. Die war eben eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie, fokussiert vor allen Dingen auf Politiken und Entwicklung innerhalb Deutschlands. Die Bundesregierung hat dann mit Verabschiedung der Agenda 2030 die Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet und angekündigt, dass diese Nachhaltigkeitsstrategie auch der zentrale Referenzrahmen für die Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland sein soll. Da wurde die Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt um Ziele und Indikatoren, die sich aus der Agenda 2030 ableiten lassen. Aus unserer Sicht ist das ein guter erster Schritt, aber noch nicht ausreichend, weil aus dieser Genese heraus, dass es eher um nationale Politiken ging, insbesondere die globalen Auswirkungen deutschen Handelns noch nicht ausreichend in der Strategie reflektiert sind. Also es geht ja nicht nur um Politik innerhalb Deutschlands, sondern auch, wie sich Politiken Deutschlands im Ausland dann auswirken. Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Handelspolitik und so weiter.
Wenn jetzt die Bundesregierung, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, mit der Agenda 2030 und mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie in der Praxis nicht in die Pötte kommt, was können denn dann Bundesländer und Kommunen, Städte und Gemeinden tun, die vielleicht willig sind und in dieser Richtung arbeiten wollen? Was können die tun, wenn praktisch der Hauptakteur im Land ausfällt? Bleibt denen noch genug Spielraum im Sinne der Agenda 2030 tätig zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also die Agenda 2030 würde ich als einen Rahmen sehen für alle Politikbereiche, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene, auf kommunaler Ebene. Es wäre sehr wünschenswert, wenn jede Kommune zum Beispiel so eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt für sich selber, wie, was sie als Kommune denn dazu beitragen will, die Agenda 2030 umzusetzen. Und da gibt es ja viele Handlungsfelder auch, also angefangen von der nachhaltigen Beschaffung zum Beispiel, also faire Produkte im kommunalen Verbrauch, bis zur Verkehrspolitik, Förderung des öffentlichen Verkehrs, Förderung des Fahrrad- oder Fußgängerverkehrs. Also viele Handlungsfelder, wo Kommunen sehr, sehr viel tun können.
Soweit Heike Spielmanns, Geschäftsführerin von Venro. Venro ist der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Schauen wir auf München. Dort gibt es seit ein paar Jahren ein Unternehmen, das fair gehandelte Schokolade anbietet. Okay, das gibt's öfter. Dass das Unternehmen die ganze Schokoladenproduktion im Herkunftsland des Kakaos, nämlich Ghana, abwickelt, das ist schon was Besonderes. Bislang wird nämlich Geld mit der Kakaobohne vor allem hierzulande bzw. im globalen Norden verdient. Das will Fairafric ändern, sodass ein großer Teil der Wertschöpfung im Land des Rohstoffes verbleibt und noch dazu Arbeitsplätze entstehen. Das ist auch ganz im Sinne der Agenda 2030 und des Ziels 10 der Sustainable Development Goals fordert dieses Ziel doch, die Ungleichheit von und zwischen Staaten zu verringern. Über Fairafric habe ich mit Hendrik Reinders gesprochen, der das Unternehmen 2015 gegründet hat. Zunächst habe ich ihn nach den Unterschieden zwischen dem herkömmlichen fairen Handel und dem Ansatz von Fairafric gefragt.
Das, was gemeinhin der Konsument unter fairer Schokolade versteht, ist ja, dass die Zutaten bzw. eine der Zutaten, nämlich der Kakao, fair gehandelt wurde. Das bedeutet in der Praxis, zum Beispiel bei Fairtrade, dass ein Land wie Ghana oder die Elfenbeinküste, wo das, sag ich mal, 2/3 des weltweiten Kakaos herbekommen, so $200 für eine ganze Tonne Kakao, die um die 2.000 bis 2.500 Dollar an sich kostet, extra bekommen. Also sie bekommen quasi so um die 10%, vielleicht etwas weniger, mehr an Einkommen, das dann teilweise als Bareinnahmen an die Bauern fließt, in soziale Projekte, in Schulbau, in bessere Ausbildung der Bauern gesteckt wird. Das ist, sag ich mal, die Standard fair gehandelte Schokolade. Die Bohnen werden aus Afrika exportiert und dann hier in Europa zu Schokolade gemacht. Und für uns bedeutet fair, dass wir natürlich auch faire Preise zahlen. Wir zahlen nochmal deutlich mehr als diese $200. Wir zahlen $600 pro Tonne. Wir kaufen alle Zutaten fair und ökologisch angebaut an. Bei uns ist das ganz Besondere, dass wir die Wertschöpfung, dieser Prozess, die Kakaobohnen zur Schokolade zu machen, der findet bei uns auch in Afrika statt. Und so zahlen wir halt, sag ich mal, pro Tafel sind das so im Schnitt unter 10 Cent, die ins Ursprungsland des Kakaos fließen. Und bei uns sind es 80 Cent, die dadurch ins Land fließen. Also nochmal ein ganz, ganz erheblicher Unterschied, was das finanzielle Einkommen für das Land bedeutet. Aber vor allen Dingen schaffen wir qualifizierte Arbeitsplätze dadurch. Also weg von diesem Kleinbauerntum, dass bei fair gehandelten Zutaten weiterhin bleiben die Menschen vor Ort Kleinbauern. Das ist das, was sie von Anfang an in die Armut getrieben hat, diese minimalen Einkommen, die man dort erzielen kann, sondern schaffen Arbeitsplätze in der weiterverarbeitenden Industrie und wollen halt dadurch vor Ort einen strukturellen Wandel erzeugen.
Wie kamst du denn auf die Idee, die gesamte Produktion in Ghana abzuwickeln? Und warum gerade Ghana?
Ja, gute Frage. Also die Idee ist tatsächlich gar nicht in Ghana entstanden, sondern in Uganda. Ich bin durch Ostafrika mit Backpack und Zelt einfach gezogen und habe überall, wo ich durfte, gezeltet und habe dabei einer Kaffeekooperative gezeltet, die mich so ein bisschen in den Kaffeeanbau eingeführt haben und vor Ort auch tatsächlich die Bohnen einfach auf offenem Feuer mit einer Pfanne geröstet haben, dann mit einer Handmühle zermahlen haben und selber Kaffee gemacht haben. Also das haben wir so zusammen gemacht und einige von diesen Bohnen wurden auch an Fahrzeuge verkauft, die vorbeigefahren sind, vor allem auf dem Weg in die Hauptstadt nach Kampala. Und ich habe sofort gesagt, Leute, das könnt ihr vor Ort verkaufen, das könnt ihr auch nach Europa bringen und verkaufen. Und die haben mich alle so ein bisschen ausgelacht und gesagt, ja, wie sollen wir nach Europa kommen? Wir kennen niemanden, der das machen würde und so weiter. Und da ist die Idee entstanden, da kann man eine Brücke bauen zwischen Menschen in Afrika, die den nächsten Schritt gehen, die diese Weiterverarbeitung, wo das viele Geld verdient wird, selber machen, und dem europäischen Konsumenten. Mit Kaffee war das mir um einiges zu kompliziert. Ich bin total begeistert, was das Schokoladenthema angeht, und habe dann sofort gesehen, dass es da Parallelen gibt, dass es im Schokoladenbereich sogar noch viel mehr Unterschied ist zwischen dem fertigen Produkt und dem Preis des Rohstoffs, so dass ich dann mich auf die Suche gemacht habe. Das hat 3-4 Jahre gedauert, bis ich da die richtigen Partner gefunden habe, die ich dann schlussendlich in Ghana gefunden habe.
Also ihr macht das nicht selbst, sondern ihr arbeitet eng mit einer Kooperative zusammen, oder wie läuft das?
Genau, das ist ein Dreieckskonstrukt im Endeffekt. Wir haben auf der einen Seite die Kooperative, die Bauern ausbildet, die sich um die Biozertifizierung kümmert. Dann haben wir einen lokalen Produktionspartner, der vor Ort eh schon Kakaobohnen in Kakaomasse verarbeitet. Das ist so ein Geschäft, das dank besserer zollpolitischer Bedingungen von der EU gegenüber Ghana seit 2003 in Ghana langsam angefangen hat und mittlerweile tatsächlich so um sozusagen ein Drittel der Kakaobohnen vor Ort schon verarbeitet wird zu Kakaomasse. Und das ist so der ganz entscheidende erste Schritt, weil dann hat man eine große Verarbeitungsanlage, man hat eine Fabrik da eh schon stehen, und die Schokoladenproduktion hinten raus, das sind auch alles Mitarbeiter dieses Partners, denn Fairfleek ist eine GmbH hier in Europa, in Deutschland. Und wir kaufen quasi diese Tafeln dem Produktionspartner ab. Wir dürften zum Beispiel auch gar nicht die Kakaobohnen kaufen. Das sind in Ghana sehr regulierte Strukturen vom Staat. Das dürfen halt nur lokale Unternehmen, die Lizenzen haben. Wir haben uns da ganz, ganz bewusst für Partner entschieden, damit halt auch diese Fähigkeiten und Kapazitäten vor Ort aufgebaut werden und nicht komplett von uns abhängig sind.
Über die schlechten Arbeitsbedingungen der Kakaobauern in Afrika konnte man gerade in der letzten Zeit ja sehr viel lesen und hören. Wie schaut es bei euch aus? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie ist die Bezahlung bei der Kooperative bzw. bei den Kakaobauern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und wie sind die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung der Schokolade, bei der Produktion? Und schaut ihr auch drauf, wie die Bezahlung und wie die Arbeitsbedingungen sind?
Ja, da herrscht leider nicht so ein ganz klares Bild, was das angeht. Also ich trenne jetzt mal ganz klar hier, also Kooperative bzw. Kakaobauern und dann später in der Fabrik. In der Fabrik, das ist eine andere Welt, da zahlen wir mehrfachen Mindestlohn und die Rentenversicherung und Krankenversicherung. Ja, das sind Arbeitsplätze wie in Europa, monatliche Zahlungen mit Urlaub und allem Möglichen. Also das ist ganz normal, sag ich mal, in unserer Welt. Kakaobauern, und auch wenn man jetzt eine faire Schokolade kauft, viele Menschen denken, ja, die kriegen ja eine Art Mindestlohn. Aber das Geschäftsmodell von Kakaobauern ist immer, dass sie Kleinbauern sind. Also, sag ich mal, gerade in Westafrika 99%. Es sind Kleinbauern, die vielleicht so um die $1,000 im Jahr an Einkommen haben durch den Verkauf ihrer Kakaobohnen. Für eine wahrscheinlich 10-köpfige Familie häufig. Das ist so das, wovon man spricht, wenn man von Kakaobauern oder Kleinbauern durch die Kakao anbauen. Und die bekommen keinen Lohn in dem Sinne, sondern denen werden einfach die Bohnen abgekauft. Und die leben nicht wirklich komplett von den Einnahmen, die sie dadurch erzielen, sondern die bauen viel von dem, was sie konsumieren, selber an. Und das Geld, was sie durch den Bohnenverkauf bekommen, geht vor allen Dingen in das Schulgeld für die Kinder, in Sachen wie Zucker, Palmöl oder teilweise Gebühren, dass die Palmölkerne, die sie selber haben, zum Palmöl verarbeiten lassen, in verschiedene Kochutensilien. Und dafür wird das Geld zu einem ganz großen Teil verwendet. Wir versuchen, das zusammen mit der Kooperative so zu gestalten, dass die Kakaobauern Training bekommen, um so eine Kakaofarm wirklich als Hauptberuf zukünftig mal ansehen zu können, zu zeigen, ihr könnt auch Leute einstellen, die bezahlen und eure Farm vergrößern. Momentan läuft es so, dass es einfach, sag ich mal, so klein organisierten Communities, gehen 6-7 Bauern zusammen auf das Feld von Bauer A und machen da die Ernte, dann am nächsten Tag zu Bauer B, machen da die Ernte und so weiter. Und es wird gar nicht so als Geschäftsbetrieb verstanden. Und da soll die Ausbildung so ein bisschen hingehen, dass Ernteerträge so steigen können, dass die Qualität steigt, dass ökologischer Landbau betrieben wird, dass die Menschen vor Ort da wirklich vernünftig von leben können und sich weiterentwickeln können, Expertise aufbauen können und das Ganze auch in andere Bereiche mitnehmen können. Also nicht nur Kakao anbauen, wir haben Projekte gemacht, wo Tourismusteil gezogen wurden und da extra Einkommen, die unabhängig vom Kakaopreis sind, erzielt werden kann. Das sind, sage ich mal so, die Projekte, die wir mit den Kakaobauern machen. Das ist aber der ganz große Hebel, kommt tatsächlich mit diesen Arbeitsplätzen, die wir in der Weiterverarbeitung schaffen. Das sind Arbeitsplätze, die machen ganz große Unterschiede. Die Kollegen, die haben, wenn überhaupt, ein, zwei Kinder. Die Kinder werden alle auf jeden Fall studieren. Die leben in Häusern, die haben Strom, die haben Internet mit laufend Wasser. Davon träumen Kakaobauern, das hat da keiner. Es gibt, wenn überhaupt, gibt es eine Toilettenanlage in der Community, die geteilt wird, aber das ist auch eher selten. Es gibt garantiert kein laufendes Wasser und es gibt sehr, sehr selten Strom. Und das sind zwei Welten, dieser Unterschied. Und wir wollen einfach viel mehr Arbeitsplätze in dem Bereich, wie wir uns quasi normales Leben vorstellen, nach Afrika bringen damit.
Klingt sehr positiv. Da stelle ich mir natürlich die Frage, warum wird das nicht öfter gemacht, so etwas wie Fair Afrique macht? Es wäre doch eigentlich naheliegend, gerade wenn ich jetzt an den Fernhandel denke, wenn das fair schon im Namen ist. Und die haben ja auch vor allen Dingen faire Schokolade oder fairen Kaffee am Gebot. Warum bist du oder ist Fair Afrique fast das einzige Unternehmen, das solchen Ansatz hat?
Die Gründe sind sicherlich viele, irgendeine Kombination von auch, also es ist natürlich nicht leicht, auch in sag ich mal, Ländern wie Ghana, die im afrikanischen Kontext sehr, sehr weit entwickelt sind, ist es trotzdem noch relativ schwer, Geschäfte zu machen und mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Aber ich denke mal, dass einer der Hauptgründe ist, wie das historisch gewachsen ist, da die EU hat sag ich mal, bei allen Agrarrohstoffen, die in Entwicklungsländern exklusiv wachsen, gibt es traditionell Zollfreiheit auf die Bohnen oder auf den Rohstoff selber, Kaffee, Kakao. Aber sobald der erste Wertschöpfungsschritt passiert ist, die Bohne verarbeitet wurde oder gar zu Schokolade gemacht wurde, dann fallen Zölle drauf an. Das war in der EU bis 2003 halt für alle Länder der Welt so. Mittlerweile ist es halt für die 50 ärmsten Länder der Welt, gibt es da eine Zollfreiheit. Und erst damit ist es, sag ich mal, überhaupt finanziell möglich geworden, eine Erstverarbeitung vor Ort zu machen. Da ist mittlerweile auch viel entstanden. Die ghanaische Regierung hat das auch wirklich vorbildlich nach vorne gebracht. Und es gibt da 8 oder 9 große Kakaoverarbeiter. Auch die Multinationals sind alle im Land mittlerweile, haben da große Fabriken gebaut. Und das sind 10.000 Arbeitsplätze, die da direkt entstanden sind. Und es gibt so eine Statistik von der Weltbank, dass für jeden Arbeitsplatz, der in der Verarbeitung von Agrarrohstoffen entsteht, entstehen in solchen Ländern 2,8 weitere Arbeitsplätze in Zuliefererbetrieben, weil wir wollen ja auch irgendwo die Kartons herhaben, wir wollen jemanden, der die Leitung repariert, den Strom da, sicherstellt, dass der fließt und so weiter. Diese Arbeitsplätze, die schaffen ganz neue Strukturen und den Prozess, den haben die westlichen Länder tatsächlich mit ihrer Politik lange unterbunden und jetzt ist es natürlich ein sehr später Start, die Produktionsanlagen stehen alle in Europa. Wenn ich mal auf die Liste gucke der Unternehmen, die bei uns Ersatzteile liefern in die Fabrik, ich glaube, es sind um die 100 Unternehmen, das sind alles europäische oder amerikanische Unternehmen, ne? die halt dort entstanden sind, wo die Wertschöpfung traditionell angesiedelt war, wo die ganzen Maschinen benötigt wurden. Und das jetzt aufzuholen, das ist natürlich ein Bärenjob.
Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Rentiert sich das Geschäft? Das muss sich ja auch für Fair Afrique irgendwie rentieren. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich nicht die riesigen Gewinne machen, aber ihr wollt davon leben. Könnt ihr das?
Ja, also wir sind hier ein Team in Europa von 5 Leuten, die im Mann Fair Afrique arbeiten und ja, reich wird man damit garantiert nicht. Das ist natürlich aber auch nicht das Ziel. Also wir wollen vorleben, dass es möglich ist, mit so einem Geschäftsmodell sich über Wasser zu halten und halt, dass sich das auch selber trägt und das haben wir bis heute geschafft. Da haben wir wirklich einen guten Weg bisher gegangen. Das ist natürlich auch dank der Konsumenten, die das unterstützen, die Schokolade kaufen. Wir haben Crowdfundings gemacht, in denen Kunden uns Geld gegeben haben, obwohl sie nicht wussten, ob sie jemals Schokolade bekommen, einfach weil sie die Idee unterstützen wollten. Und wir sehen halt jetzt tatsächlich auch Unternehmen in angrenzenden Ländern oder auch in Ghana, die sich das als Vorbild nehmen, weil wir halt sehr transparent arbeiten. Gibt es halt, ich werde nicht sagen Nachahmer, aber Leute, die sich das halt als Vorbild nehmen und sagen, hey, da ist was möglich und die Konsumenten sind bereit, was extra zu zahlen und was zu unterstützen und damit zusammen ins Risiko zu gehen. Und das ist natürlich super schön zu sehen, dass sich da auch andere Unternehmen entwickeln in anderen Bereichen oder teilweise in Madagaskar gibt es jetzt auch ein neues Startup, das Schokolade vor Ort produzieren wird. Das sind schöne Tendenzen und vielleicht stehen wir da echt vor einer ganz neuen Bewegung im fairen Handel, die das wirklich versteht, was für einen Riesenunterschied diese Wertschöpfung einfach macht.
Über Fair Afrique habe ich mit Hendrik Reinders gesprochen, der das Unternehmen 2015 gegründet hat.
Noch nicht Mitglied im LoRa Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Können Städte wie München Entwicklungszusammenarbeit betreiben, wie das Staaten in der Regel tun, wie das die Bundesregierung tut? Ja, das können sie und München macht das schon viele Jahre. Einige der Projekte möchten wir Ihnen nun kurz vorstellen.
Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München nennt als ein wichtiges Ziel Fluchtursachen bekämpfen. Dabei stehe die Bekämpfung von Fluchtursachen vor Ort, also in den jeweiligen Ländern, im Zentrum des interkommunalen entwicklungspolitischen Engagements, heißt es in dem Internetauftritt der Stadt. Ende 2016 wurde dafür im städtischen Referat für Arbeit und Wirtschaft eine Koordinierungsstelle für das Thema Flucht und Entwicklung eingerichtet. Darüber hinaus wurden mit der Einrichtung der Stelle für internationale Kooperationen und mit der Verabschiedung des Rahmenkonzepts zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit in München Koordinationsstrukturen und ein Handlungsrahmen für die internationalen Partnerschaften und Aktivitäten der städtischen Fachreferate geschaffen. Das im Münchner Rahmenkonzept genannte Leitziel lautet: München leistet durch kommunale Entwicklungszusammenarbeit einen effektiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und für eine gerechtere Welt. München engagiert sich schon seit den 1990er Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit, beispielsweise im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, und mit Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, oder auch im Rahmen von konkreten Projektpartnerschaften. Bei den Kooperationsprojekten mit Harare und Kiew geht es um fachlichen Austausch und den Transfer von technischem Wissen, aber es geht auch um eine Verbesserung der Verwaltungskultur im Sinne von Good Governance und eine bürger- und leistungsorientierten Kommune. Für nach München geflohene Menschen, die wieder zurück in ihre Heimat wollen, gibt es das Projekt Coming Home des Büros für Rückkehrhilfen im Sozialreferat der Stadt München. Die Stadt hilft Flüchtlingen und Asylsuchenden bei der Rückkehr und Reintegration in ihre Heimat. Auch einige von Rückkehrerinnen und Rückkehrern initiierte Projekte in den Herkunftsländern wurden seither unterstützt. Unter dem Motto Let's Face Climate Change Together wollen München und das südafrikanische Kapstadt zusammen Ansätze entwickeln, um den Klimawandel zu bewältigen, das Bewusstsein dafür schärfen sowie die Bürgerinnen und Bürger zu einem klimafreundlichen Verhalten bewegen. Seit 2013 besteht diese Klimapartnerschaft. Dabei geht es um den Austausch in den Bereichen Verkehr, Wohnen, Energie und Konsum. Die Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt ist für die entwicklungspolitische Inlandsarbeit der Stadt München zuständig. Sie berät die Stadtverwaltung zu Fragen der sozial verantwortlichen Beschaffung und leistet Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen fairer Handel und Eine Welt. Sie betreut außerdem die Klimapartnerschaft mit dem Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Die Ashaninka kämpfen gegen die zunehmende Bedrohung und Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Massiver Raubbau durch Holzfirmen, Drogenmafia, Landnahmen für industrielle Landwirtschaft sowie die Vergiftung der Flüsse durch Bergbau und illegalen Goldabbau bedrohen die Lebensweise der Ashaninka. Die Stadt arbeitet mit den Ashaninka zusammen, um deren rechtliche und wirtschaftliche Situation zu verbessern und unterstützt konkrete Projekte im peruanischen Regenwald. Auch mit der tunesischen Stadt Kasserine läuft gerade eine Kooperation. Kasserine beabsichtigt, eine große öffentliche Grünanlage als Begegnungsstätte für die Bevölkerung einzurichten und diese mit intensiver Bürgerpartizipation zu planen und umzusetzen. Die Grünanlage soll aber auch zu einer deutlichen Aufwertung des öffentlichen Raums und damit der Lebensqualität führen. Das Münchner Baureferat berät Kasserine in diesem Vorhaben.
Das waren einige ausgewählte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München kurz vorgestellt. Es gibt aber noch andere Projekte. Einen Überblick und noch viel mehr erhaltet ihr unter www.münchen.de/internationales. Und jetzt zu einem Beispiel von Entwicklungszusammenarbeit, das von der Münchner Zivilgesellschaft ausgeht. Es geht um Olivenöl von griechischen Kooperativen und Kleinbauern für München. Noch immer wird Griechenland von der Sparpolitik gebeutelt, die den Menschen dort von der sogenannten Troika, also der EU-Kommission, dem IWF und der Europäischen Zentralbank aufoktroyiert wurde. Noch immer fehlt es vielerorts am nötigsten, zum Beispiel an Wohnraum oder an einer guten medizinischen Versorgung. Die Arbeitslosigkeit ist mit 21% eine der höchsten in der EU. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt sogar über 40%. Auf die sozialen Folgen der Krise haben viele Menschen mit der Gründung von Genossenschaften und landwirtschaftlichen Kooperativen reagiert, die versuchen, ihre Produkte ohne Zwischenhändler zu verkaufen. Den Aufbau solcher Strukturen wollen das Sozialforum München und das Evangelische Migrationszentrum im Griechischen Haus unterstützen. Daher haben sie in Zusammenarbeit mit der deutschen Genossenschaft Solidaritrade und der griechischen Genossenschaft Soli Expo Olivenöl von Kleinbauern und Kooperativen aus dem griechischen Daras nach München gebracht. Dabei geht es allerdings nicht nur um den Verkauf des Olivenöls, sondern pro Liter verkauften Öls gehen jeweils 1 Euro an die Flüchtlingshilfe auf der griechischen Insel Lesbos. In den vergangenen Monaten wurde das Olivenöl an den Mann und an die Frau gebracht. Und ich war an einem der Verkaufstage im multikulturellen Jugendzentrum in der Münchner Westendstraße mit dabei. Dabei konnte man sich bei Live-Musik und griechischen Spezialitäten über die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Griechenland informieren. Mit Anne Schindler von Solidaritrade und mit Georgos Chondros von Soli Expo habe ich über die Hintergründe der Aktion gesprochen. Chondros ist außerdem Mitglied im Zentralkomitee der griechischen Regierungspartei Syriza.
Also wir sind heute hier aus 2 Gründen. Erstens, weil wir dieses wirklich gutes Produkt hier auch auf solidarischem Weg anbringen möchten, aber gleichzeitig möchten wir über diese Aktion eine Verbindung, eine solidarische Verbindung zwischen den Konsumenten hier in Deutschland und den Produzenten, sprich den Olivenölbauer in Griechenland, herstellen. Die Krise hat natürlich auch die Landwirtschaft in Griechenland sehr stark betroffen und sehr viele Bauer, vor allem junge Bauer, versuchen sich wieder neu zu organisieren in kleinen oder größeren Genossenschaften. Viele Menschen gehen wieder aus den Städten zurück und bewirtschaften den Familiengrund wieder. Und unser Gedanke ist, diese Bauer zu unterstützen, erstens, dass sie einen fairen Preis bekommen für ihre guten Produkte und ein Teil von diesem Preis geht zurück an Solidaritätsstrukturen in Griechenland, die auf der Basis der Gesellschaft arbeiten, dort, wo es gebraucht werden, sowohl bei Griechen als auch bei Flüchtlingen.
Anne Schindler, und du bist von Solidaritrade mit Sitz in Deutschland, sage ich mal. Welche Rolle nimmt jetzt da Solidaritrade, was jetzt gerade Georgos erzählt hat?
Also wir sind erstmal der Importeur quasi des Olivenöls in dem Fall. Wir helfen natürlich auch der Struktur vor Ort, also Soli Expo der Genossenschaft, bestimmte Strukturen aufzubauen, also den Transport hierher zu organisieren. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, als es um die Etiketten ging und solche Sachen. Aber wir sind erstmal der Importeur und dann der Vertriebspartner des Olivenöls. Wir verstehen uns da aber auch wirklich als Stütze und als Personen, die, glaube ich, immer alle voneinander lernen. Also ich lerne gerade sehr viel von Georgos. Ich glaube, er lernt auch ein bisschen was von mir. Genau, und wir stehen erstmal nur hier und sagen, okay, wir versuchen, das Produkt hier zu vertreiben. Wir haben in einem ersten Schritt 10.000 Liter von der Kooperative Messinis Gea gekauft. Mittlerweile sind es 15 Bauern. Mit 5 Bauern haben sie gestartet und sind jetzt 15 Bauern. Alle alleine würden natürlich ihr Öl gar nicht verkaufen können nach Deutschland. Und dadurch, dass wir aber gesagt haben, wir kaufen jetzt direkt 10.000 Liter ab und gucken, dass wir es hier verkauft bekommen und natürlich mit der Hilfe von Georgos, der einfach sehr viele Kontakte, gerade in die griechische Community, aber auch in die solidarische Ökonomie-Community hier in Deutschland hat. Wir haben einen ersten Schritt in Bochum gemacht, da wurden fast 2.600 Liter abgeholt. Jetzt heute sind wir in München. Ich glaube, da wird viel Öl abgeholt werden, was natürlich total super ist. Und unser Ziel ist es quasi im nächsten Jahr zu sagen, okay, es gibt die Ernte, wie viel wollt ihr vorbestellen, wie viel Olivenöl, damit wir den Bauern wieder eine bestimmte Menge abkaufen können, damit sie dann auch das Geld haben, ihre Arbeit dazu bezahlen.
Solidaritrade ist eine Genossenschaft. Wer sind denn die Genossinnen und Genossen und was hat euch überhaupt dazu gebracht, so tätig zu werden, wie ihr es hier jetzt gerade in München macht?
Wir sind noch in Gründung, deswegen sind es die Genossinnen und Genossenschaft noch sehr klein. Wir sind gerade 5 Genossen, die sich in Berlin zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir glauben an solidarischen Handel, an solidarischen Direkthandel innerhalb von Europa. Das war uns ganz wichtig zu sagen, wir wollen so einen solidarischen Gedanken in Europa stärken. Das sind hauptsächlich Einzelpersonen, unterstützt gerade vom Neuen Deutschland, weil sie eine Vertriebsstruktur haben, die wir nutzen können. Wir bauen gerade noch die Genossenschaft auf, wir sind noch mitten im Papierkram und sobald die Genossenschaft dann aber real gegründet ist, wollen wir natürlich auch so viele Genossinnen und Genossen wie möglich aufnehmen, weil das natürlich auch ein Zeichen ist, dass eine Genossenschaft viele Mitglieder hat. Es lebt, eine Genossenschaft lebt ja auch von Mitgliederentscheiden. Gerade Jorgos hat angesprochen, dass auch solidarische Strukturen in dem Fall jetzt auch in Griechenland unterstützt werden. Natürlich müssen dafür auch die Entscheidungen in einem demokratischen Gremium gefällt werden. Deswegen hoffen wir, dass wir, sobald wir gegründet sind, natürlich dann auch Genossinnen und Genossen aufnehmen können, um möglichst auch unsere Idee weiter zu verbreiten, weil, machen wir uns alle nichts vor, Genossinnen und Genossen sind dann auch einfach Multiplikatoren der Idee, die dann auch wieder ihre Freundeskreise reinbringen können. Aber gerade sind wir, wie gesagt, noch in Gründung und müssen jetzt erstmal den Papierkram fertig machen und dann können wir weitersehen.
Okay, aber ein Anfang ist gemacht und ihr seid ja auch schon aktiv. Bochum, München. Nochmal ein Wort zu Griechenland. Griechenland ist, kann man sagen, mehr oder weniger aus den Medien verschwunden. Warum ist das so?
Naja, weil, ich sage es umgekehrt, Griechenland, das Thema Griechenland war hier in den deutschen, aber insgesamt in europäischen Medien 2015 vor allem sehr, sehr präsent, weil hier eine Erzählung nötig war, um den Menschen hier zu sagen, dass ihr Geld dafür ausgegeben wurde, um Griechenland zu retten. Es gibt nichts Falscheres wie das, weil das Geld, die sogenannte Griechenlandhilfe, die nie eine Griechenlandhilfe war, sondern war eine Rettung der Privatbanken in Frankreich, in Deutschland, Griechenland selbst. Auch nachdem eben das passiert ist, ist natürlich hier die Diskussion nicht mehr interessant. Und jetzt, wo die Krise in Griechenland noch weiter existiert, teilweise auch vertieft ist, aufgrund eben dieser Politik, weil das Land war nicht in der Krise, das Land ist in der Krise hineingezogen durch diese Hilfsprogramme. Also jetzt ist Griechenland aus den Medien, weil Euro ist gerettet 2012 mit der Vergesellschaftlichung der griechischen Privatstaatsschulden. Insofern interessieren sich jetzt die Medien hier, aber die Politik auch weniger um Griechenland.
Wie ist denn die soziale Situation in Griechenland? Also ich weiß noch, es gibt eine sehr hohe Arbeitslosigkeit dort noch immer.
Die Arbeitslosigkeit ist wirklich immer noch sehr hoch, allerdings ist zurückgegangen. Jetzt liegt ungefähr bei 21%, bis vor 3-4 Jahren waren fast 30% Arbeitslosen in Griechenland. Die soziale Lage hat sich relativ beruhigt und die Wirtschaft zeigt sich langsam, aber kontinuierlich Schritte der Erholung. Wir haben auch eine sehr stabile politische Lage in Griechenland in den letzten 3 Jahren. Wir haben auch eine linke Regierung, die sehr stabil ist, erstaunlicherweise, auch für die Medien hier und für die Politik hier. Und das Wichtigste ist, wenn es alles so weitergeht, August 2018, kommt das Land aus den Programmen raus, also die Memoranden laufen aus. Und da muss das Land den Weg finden, sich eigenständig wieder auf die eigenen Beine zu stellen.
Soweit mal, jetzt nochmal vielleicht zurück hier zum multikulturellen Jugendzentrum in der Westendstraße. Wir hören ja im Hintergrund Musik, was ist da heute alles geboten?
Also jetzt hören wir gerade Live-Musik, es gibt natürlich eine Verkostung des Olivenöls, das Sozialforum stellt sich vor und genau, Leute können einfach vorbeikommen und ins Gespräch kommen über Griechenland. Wir haben vorhin auch schon ein paar Fotos gesehen, die auf Lesbos entstanden sind bei einer Initiative, die sich um Geflüchtete kümmert und die Kleidungsspenden nach Lesbos gebracht haben. Da haben wir jetzt gerade ein wenig was zu gehört. Genau, und jetzt hören wir die Musik, das ist der angenehmere Teil, sagen wir mal, oder der schönere, wo man hoffentlich auch ein bisschen tanzen vielleicht kann. Ich gucke mal, ob ich Yorgos gleich mal dazu bekomme, dass er mir ein paar griechische Tanzschritte beibringt. Aber genau, jetzt hören wir gerade ein wenig griechische Musik.
1 Euro pro Liter des verkauften Olivenöls geht an die Flüchtlingshilfe in Lesbos. Was wird da gemacht?
Die kümmern sich ganz konkret um Nahrungsmittel, um Kleidung, um Medikamente, natürlich auch um Bildung. Also der Euro pro Liter kann da wirklich immer gebraucht werden. Und das war auch ein Ziel des Olivenöls, dass nicht nur die Bauern einen fairen Preis bekommen. Sie bekommen jetzt über fast 40% mehr als den handelsüblichen Preis, sondern dass wirklich auch Doppelsolidarität geübt wird. Deswegen sagen wir immer so schön, das Olivenöl wirkt doppelt solidarisch. Und genau, mit 1 Euro wird diese Initiative auf Lesbos unterstützt.
Und wisst ihr ungefähr, wie viele Liter heute weggehen in München?
Vorbestellt sind fast 500. Wir gehen aber gerade davon aus, dass fast nochmal genauso viel auch weggehen. Das heißt, wenn wir am Ende des Tages 1.000 Euro an Spenden haben, dann können wir, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden sein und uns über ein sehr gutes Ergebnis freuen.
Soweit Anne Schindler von Solidaritrade und Georgios Chondros von Soli Expo. Es gibt übrigens noch Restbestände des Olivenöls. Wer Interesse hat, kann sich unter www.solidaritrade.de/München informieren.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Vorhin haben wir gehört, welche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit die Stadt bzw. die Stadtverwaltung machen. Aber natürlich ist auch die Zivilgesellschaft Münchens mit vielen Projekten aktiv. Zum Beispiel über Solidaritrade, wie wir gerade hörten. Wer mehr über solche und ähnliche Projekte wissen will, der sollte sich über die Arbeit des Nord-Süd-Forums informieren. Wer da mitmacht und worum es geht, das möchten wir ganz kurz vorstellen.
Das Nord-Süd-Forum München e.V. ist ein Zusammenschluss von über 60 Münchner Initiativen, die im entwicklungspolitischen Bereich aktiv sind. Als Dachverband und Netzwerk plant und organisiert der gemeinnützige Verein gemeinsame Aktivitäten und Projekte und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen. Ziel der Arbeit des Nord-Süd-Forums München ist es, in Kooperationen mit anderen engagierten Personen und Gruppen, Vereinen und Institutionen, insbesondere aber auch mit der Stadt München und ihren verschiedenen Referaten, Gremien und Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, ein breites Interesse und Bewusstsein für die globalen Zusammenhänge zu wecken und den Blick für benachteiligte Länder und Regionen zu schärfen. So heißt es in der Selbsterstellung. Das Nord-Süd-Forum arbeitet derzeit vor allem zu den Themen globales Lernen und fairer Handel. Außerdem betreut es zusammen mit der Stadt München die Städtepartnerschaft mit Harare und die Klimapartnerschaft mit den Aschaninkas im peruanischen Regenwald. Mitglied im Nord-Süd-Forum sind zum Beispiel die Ärzte der Welt, die Menschenrechtsorganisation FIA in München, die Freunde Madagaskars, Hand in Hand für Uganda, Handicap International, Help Liberia, die Indienhilfe Hersching, Pro Regenwald, Rainbow Over Ghana, Terdifa München und Terdisa München sowie noch ca. 50 weitere Organisationen, die natürlich neben der Mitarbeit im Nord-Süd-Forum ihre eigenen Projekte durchführen.
Wer sich für die Arbeit des Nord-Süd-Forums interessiert, der bekommt mehr Informationen unter www.nordsuedforum.de. Zum Schluss sprechen wir über ein Feld der Entwicklungszusammenarbeit, das oft hinten runterfällt. Dabei hat es ein riesiges Volumen. Migrantinnen und Migranten, die im globalen Norden leben, haben 2017 über 600 Milliarden Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen und damit 800 Millionen Menschen im globalen Süden erreicht. Deutschland ist im weltweiten Vergleich das viertgrößte und innerhalb der Europäischen Union das mit Abstand größte Senderland. Heimatüberweisungen seien aber immer noch zu teuer, immer noch zu langsam und viele Wege, über die Migrantinnen und Migranten das Geld schickten, seien zu unsicher, sagt Dr. Pedro Morasan, Entwicklungsexperte beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Woran das liegt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Zunächst will ich von ihm wissen, wie hoch die Überweisungen in den globalen Süden sind und warum diese Geldtransfers so wichtig sind.
Das Gesamtvolumen der Heimatüberweisungen beträgt heute ca. 611 Milliarden US-Dollar. Drei Viertel davon gehen in den Länder des globalen Südens und damit machen sie das Dreifache der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit aus. Deswegen sind sie sehr wichtig und relevant. Also es geht um sehr viel Geld.
Kann man sagen, bei dieser Größenordnung eigentlich wichtiger als die staatliche Entwicklungszusammenarbeit?
Es kommt darauf an. Also sie sind sehr wichtig, also alleine aufgrund der Größenordnung, wie Sie richtig sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hauptsächlich um Kleinbeträge handelt, also zwischen 200 und 300 US-Dollar pro Überweisung. Und damit ist die Wirkung eher begrenzt auf der privaten, auf der Familienebene.
Jetzt hat ja Südwind vor kurzem eine Tagung zu dem Thema Heimatüberweisungen gemacht und da auch auf die Hindernisse und Probleme hingewiesen, die es gibt für Migrantinnen und Migranten bei den Geldtransfers. Was sind denn das für Probleme und Hürden und Hindernisse?
Das größte Problem ist, dass die Überweisungskosten zu hoch sind. Das ist das Hauptproblem derzeit. Die durchschnittlichen Kosten für eine Überweisung von 200 US-Dollar ins Ausland liegen aktuell bei etwas über 7%. Überweisungen nach Afrika sind sogar noch teurer, sie liegen bei circa 9%. Und innerhalb Afrikas, zum Beispiel zwischen Südafrika und Mosambik, wo es sehr viele Gastarbeiter gibt, liegen die Kosten derzeit sogar bei 20%. Das zweite große Problem ist, dass die Heimatüberweisungen sehr lange dauern, im Durchschnitt ein Monat. Es kann auch sogar noch mehr sein, bis der Empfänger der Überweisungen das Geld erhält.
Warum sind denn die Gebühren so hoch? Sie haben ja von bis zu 20% gesprochen. Warum ist das so und was wäre denn eine angemessene Gebühr?
Es gibt unterschiedliche Probleme. Also wir sehen in der derzeit bestehenden Regulierungen das größte Problem, das dazu führt, dass Banken so, was sie nennen, De-Risking betreiben. Das heißt, sie schließen ihre Filialen in bestimmten Ländern, die auf einer schwarzen Liste stehen. Regulierungen wurden verschärft nach den Terrorattacken in New York im Jahr 2000. Es gibt das sogenannte Geldwäsche- und Terrorfinanzierungsgesetz, das sehr streng ist. Und sehr wichtig ist natürlich, um solche Phänomene zu bekämpfen. Aber diese Regulierungen schießen über das Ziel hinaus und treffen in vielen Fällen die Falschen, also arme Leute, die von reichen Ländern Geld an arme Leute in arme Länder überweisen wollen.
Was wäre denn eine angemessene Gebühr?
Gut, die Vereinten Nationen in der Agenda 2030, SDG 10C, haben das Ziel ausgesprochen, die Kosten bis auf 3% zu reduzieren. Das sind ungefähr die Kosten, die für eine normale Überweisung im europäischen Ausland betrieben werden, sogar etwas niedriger. Und das ist also für Länder, in denen die Bankkorrespondenzen nicht so stark vorhanden sind und die Finanzsysteme nicht weit entwickelt sind, denken wir, dass das eine vernünftige Größe wäre.
Jetzt haben Sie gesagt, auch die Überweisungen sind noch zu langsam und zu unsicher. Jetzt, wenn ich da jetzt an mich denke, ich ärgere mich manchmal, wenn ich eine Überweisung auf der Bank mache, dann dauert es statt 2 Tage, dauert es 4 Tage. Mit welchen Größenordnungen müssen denn die Migrantinnen und Migranten rechnen?
Ich selber überweise Geld und unter 15 Tagen komme ich nicht, wenn ich das über die normale Bank online überweise, wo ich ein Konto habe. Ich überweise, mein Geburtsland ist Honduras. Da ist die Lage nicht so schlimm wie beispielsweise in Somalia, wo es überhaupt gar kein Banksystem mehr gibt und als auf der schwarzen Liste für Terrorfinanzierung und Geldwäsche steht. Also da müssen viele Menschen auf informelle Wege ausweichen und das kann dazu führen, dass die Familienangehörigen bis zu 2 Monaten warten müssen, bis das Geld auf Unwegen geschickt wird. Schneller geht das mit den bekannten Finanzdienstleistern wie Western Union, MoneyGram oder RIA. Da geht das etwas schneller, aber mit sehr hohen Kosten und wenig transparenten Wechselkursrechnungen, was für die Menschen, die diese Gelder überweisen, natürlich nicht gerade gut ist.
Wie kann man denn da eine Lösung finden? Muss da die Politik, und das kann wahrscheinlich nicht jetzt hierzulande die Bundesregierung allein, da müsste ja eine internationale Lösung gefunden werden, oder wie kann man das bewerkstelligen?
Ja, das wurde erkannt, dass diese internationale Lösung notwendig ist. Die G20 hat das Thema Heimatüberweisungen auf der Agenda bei jedem Treffen. Die Mitgliedsländer der G20 haben sich verpflichtet, nationale Pläne für die Kostenreduzierung für Heimatüberweisungen zu entwerfen. Es wurden auch Pläne allgemein auf anderen Ebenen, der jetzt im Dezember zu beschließende Global Compact on Migration hat das Ziel 20 auch so formuliert, dass die Kosten dann reduziert werden und eine Roadmap entworfen, wie man das machen kann. Also hier sollte eine Kombination stattfinden zwischen einer Erleichterung der Regulierungen, die bestehen im Moment, damit neue Technologien auch hier eine Rolle spielen können. Wir haben aus der Erfahrung in Kenia und sogar Somalia gesehen, dass mit dem Einsatz von Mobiltelefonen die Kosten gesenkt werden und die Überweisungen auch schneller gemacht werden. Die Kenianer haben das System zusammen mit Vodafone, das System M-Pesa, entwickelt. Aber es gibt auch weitere andere Technologien, die hier dazu führen könnten, dass die Kosten senken und die Zeiten schneller werden.
Also es gibt durchaus positive Ansätze, wenn ich das so von Ihnen höre. Und auch das, was die G20 da auf den Weg bringen, sehen Sie erstmal positiv?
Wir sehen das positiv. Eine zweite Sache, ja, die man da tun könnte, ist mehr Transparenz auf den Markt hier in Deutschland zu schaffen, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Im Moment kontrollieren die drei Großen, die ich gerade genannt habe, ungefähr 75% des Marktes. Sie verdienen bis zu 18 Milliarden im Jahr alleine an den Gebühren, die sie von den Migrantinnen nehmen. Und hier sollte ein bisschen mehr Transparenz, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Hier spielen auch neue Technologien eine Rolle. Der Preisvergleich für die Migrantinnen sollte möglich sein. Die Bundesregierung hat hier eine Homepage, geldtransfer.de, eingerichtet. Das ist aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch mehr muss dazu getan werden, wenn wir dieses Ziel 3% erreichen wollen.
Soweit Dr. Pedro Morazan, Entwicklungsexperte beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Wenn man also möglichst bald solche Heimatüberweisungen einfacher, schneller und sicherer machen würde, würde man ganz im Sinne der Agenda 2030 handeln. Denn die Agenda zielt insbesondere darauf ab, dass der globale Norden und Süden im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung stärker zusammenarbeiten müssen. Und damit sind wir am Ende der zweiten Sendung aus der achteiligen Reihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene angelangt. Mitgearbeitet haben Julia Müller-Tauschwitz und Christina Madenach. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt mit der Sendung Freie Radios.